Crisis, what crisis? 8. Staffel. Herausforderungen spielend meistern. Folge 6. Vorsätze. Druck oder Freude?
Herzlich willkommen bei Crisis, what crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff, Sven Adomath und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich kompakt, um die 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch. Hallo, herzlich willkommen und ein gutes neues Jahr wünschen wir euch. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Wenn ihr diese Folge zeitnah hört, dann war das neue Jahr ja gerade mal 48 Stunden, etwas weniger alt. Ja, wir haben uns passend ja schon beim letzten Mal angekündigt, gesagt, na, warum beschäftigen wir uns denn dieses Mal nicht mit Vorsätzen? Und als wir so darüber nachsinnierten, kamen uns diverse Sachen in den Sinn. Und jetzt könnt ihr mal gespannt sein, was es mit Vorsätzen so auf sich hat. Uwe, du hast mal was nachgeschlagen, weil es dich interessiert hat. Was? Wo bist du auf Vorsätze gestoßen? Oder auf Vorsatz?
Das ist ein ganz philosophisches Thema, der gute Vorsatz fürs nächste Jahr und die Halbwertszeit von solchen Vorsätzen. Vielleicht kommen wir dann nochmal dazu. Aber es gibt ganz viele Wortspiele dazu, aber auch der Vorsatz, Sven hat das mal so gesagt, auch es suggeriert ja so, oder du hast das, Manfred, ne, es suggeriert ja möglicherweise sogar die Idee zu sagen, ich kriege etwas vorgesetzt. Also was nehme ich mir denn jetzt eigentlich wieder mal zum 32. Mal im neuen Jahr um Mitternacht vor, um dann mit einer Halbwertszeit von 2-3 Stunden diese Vorsätze wieder zu vergessen. Und dann, weil du sagst, wir haben was nachgeschlagen, ja, wenn man das mal nachschlägt, dann kommt man so zu Assoziationen, Vorsatz aus dem Recht, ne? Unterstellt, kann möglicherweise auch sein Fahrlässigkeit. Also ich gehe fahrlässig eine Verpflichtung ein und dieses Jahr mache ich das und das und das. Und die Fahrlässigkeit oder der Vorsatz auch, der falsche Vorsatz, führt ja dann im rechtlichen Sinne immer zu einer höheren Bestrafung. Also im Prinzip, was sind eigentlich die Konsequenzen aus meinen Vorsätzen für das kommende Jahr? Ich finde das einen wahnsinnig schönen Kreis, ne, zu sagen, hey, vielleicht lassen wir es einfach mit den Vorsätzen. Vielleicht haben wir einfach nur einen Wunsch für das nächste Jahr. Und das haben wir ja öfter hier schon besprochen, sozusagen, Exepüré, ein Ziel ohne Plan bleibt ein Wunsch, ne? Und zu sagen, wenn ich denn dann diesen Wunsch habe und der ist wirklich, wirklich da und der muss nicht die ganze Welt verändern, dann kann ich in das neue Jahr gehen mit einem ganz simplen, vielleicht für mich simplen Wunsch, den ich mal habe. Und das kann in der Arbeitswelt sein, das kann aber auch, wir hatten das ja in der Weihnachtsfolge, in der Familie sein, das kann 360 Grad sein. Da, wo es mich am meisten in diesem Jahr hinbewegt. Und dann, ich weiß noch nicht wie, aber Sven kann das bestimmt sagen, wie verankere ich denn dann einen Vorsatz, ich sage mal nicht einen alkoholbedingten Vorsatz jetzt fürs neue Jahr, so fest im Hirn, dass er wirklich, wirklich für mich zu einer Handlungskonsequenz wird.
Ja, ich find's halt spannend, wenn man, weil das ist ja so ein ureigenes Thema der Menschheit vielleicht, ne? Ich mach mal das Plädoyer für die Vorsätze zuerst mal. Das ist ein ritualisiertes Datum, an dem man Vorsätze macht. Das wäre ja prinzipiell gar nicht blöde, weil durch das Ritual habe ich zumindest mal einen Tag im Jahr, wo ich mir Vorsätze nehme. Das heißt, ich habe Aufmerksamkeit darauf. Theoretisch, ne, ist uns allen klar. Du könntest das ja das ganze Jahr auch an anderen Daten machen, aber da ist es schon mal gesetzt. Ja. Also von der Seite bin ich eigentlich ganz, ganz froh, in Anführungsstrichen, darüber, dass wir diesen jahresübergreifenden Schritt dann machen und da sagen, wir wollen jetzt fürs nächste Jahr was ändern. Also, ne, das ist erstmal cool. Was ich spannend finde, ist, ich glaube, es gibt kein oder wenige Gebiete, die mit so viel Theorien gepflastert sind, wie die Verhaltensveränderung. Also auch aus ganz unterschiedlichen Sichtweisen da drauf gucken, was es alles zu beachten gibt. Und daran erkennt man ja, das scheint gar nicht so einfach zu sein. Also wenn es so viele Dinge gibt, die man beachten kann und so viele Theorien gibt, die alle auch existieren, also nicht nach dem Motto, die haben sich über die Jahre weiterentwickelt und ist das nicht mehr so richtig, das, was wir glauben, sondern ich würde sagen, wenn man Verhaltenstherapie, Verhaltensveränderung sich anschaut, findet man wahrscheinlich auch im Moment jetzt noch bestimmt 8, 9, 10 Theorien, die alle noch Bestand haben. Ja, was gibt es zu beachten? Und ich würde mal starten in einen Bereich rein, der das am einfachsten abbildet. Und ich glaube, Uwe, das war das, was du gerade schon angemacht hast. Also es gibt eine Theorie, die sagt, es müssen 3 wesentliche Faktoren zusammenkommen. Es muss ein Auslöser und ein Signal geben, dass sich etwas verhalten verändern soll, muss. Das könnte jetzt Stressdruck sein. Das könnte auch sein, das gehört sich so. Das könnte übrigens auch sein, das ist 31.12. Ich muss jetzt, ne, ist auch ein Auslöser, ein Trigger. Zweiter ist die Fähigkeit, bei mir muss da sein, was zu verändern. Daran scheitert es übrigens, glaube ich, persönlich immer ganz häufig. Und das Dritte ist, dass wir nennen das ja immer so gerne die Motivation. Aber die Motivation an sich, jetzt würden wir ja, wenn ich so wasserfallartig wäre, wenn ich jetzt Motivation wieder aufmache und gucke, was wissen wir über Motivation, theoretisch geht das nächste 20 Theorienfeld auf. Ja, also da ist, sieht man dann sofort, hey, da ist auch noch ganz viel zu holen. Aber wenn man mal nur die 3 Faktoren nimmt, dann wäre das, würde das ja immer bedeuten, wohin könnte ich jetzt ganz pragmatisch für mich schauen. Ich will zum nächsten Jahr meine Arbeit anders organisieren als dieses Jahr. Ich mache das mal ganz konkret an einem Beispiel. Und ich kann auch vielleicht beschreiben, was soll dabei rauskommen für mich persönlich. Und jetzt wäre der Auslöser, dieses Jahr war nicht so gut. Die Fähigkeit, wir beraten im Kontext von Organisationsentwicklung. Also ich würde sagen, die müsste ich irgendwo haben. Das heißt, rein theoretisch könnte es jetzt nur noch an der Motivation scheitern.
Hängt Motivation auch mit Wille und Disziplin? Es wären ja wieder 2 weitere Bausteine, die ich dann dazufügen könnte, auch zusammen.
Also deswegen habe ich gesagt, bei Motivation wird es ja so gefährlich. Motivation als kurzfristiger Einfluss darauf, dass ich etwas mache, also dass ich ein Verhalten zeige, ist also der erste Sprung der Motivation. Das lässt sich noch relativ stabil, gut, schnell erreichen. Und das, was du ansprichst, ist dann natürlich, es gibt in der Motivationsforschung ja noch den zweiten Teil, wie halte ich aufrecht, wie verteidige ich gegen, wie mache ich das konstant, wie schaffe ich Nachhaltigkeit, also der Begriff der Volition ist ja da ganz häufig einer, der dann kommt, da könnte dann die Krux liegen. Aber auch dafür könnten wir jetzt ja wieder die Theorie bemühen. Also wenn es wirklich nur um Aufrechterhaltung geht, Uwe, du hast ja gesagt, nach 2 bis 3 Stunden ist es schon wieder vergessen. Was würden wir denn bei Aufrechterhaltung dann empfehlen? Da gibt es ja auch jede Menge zu.
Also empfehlen, ich weiß es nicht, weil das ist ja mal das, was mehr so die Schwierigkeit macht, zu sagen, kann man denn da allgemeine Werkzeuge hingehen? Aber ich finde, das ist ganz schön, deine 3 Aufteilung, den Auslöser für so eine Geschichte zu finden. Wenn die Gesellschaft oder mein Umfeld, die Familie, die Firma, die Abteilung, die Mitarbeiter das von mir erwarten, dann entsteht ein Druck auf mich selbst und im Ratio ist mir das auch klar, ne? Ich möchte in Zukunft mehr mit euch reden. Ich möchte mich mit euch abstimmen. Ich möchte, dass ihr mehr Verantwortung übernimmt. Ich möchte, keine Ahnung, das, was wir auch zur Weihnachtsfolge ja alles schon gesagt haben. Also dieser Druck, im Ratio ist mir das klar. Im Inneren weiß ich aber, ich kann es noch nicht umsetzen, weil es ist noch nie passiert. Ne? Und dann führt es ganz schnell zu Selbstbetrug, ne? Sich selbst zu betrügen und zu sagen, ich verspreche mir das jetzt. Ich will das ja auch wirklich, wirklich. Ja, und die Fähigkeit, du sagst, sie müsste eigentlich da sein, oft fehlt mir die, ja. Und ich frage aber auch gar keinen anderen, dass er mich dann unterstützt dabei. Ne?
Na,
will das gar nicht. Ne?
Aber dann bist du, wenn man wirklich konsequent theoretisch getrieben jetzt dadurch geht, bist du ja sofort, ne, Kernkompetenz ist die Selbstwirksamkeit, also das Vertrauen, die Fähigkeit, das selbst umsetzen zu können, erfolgreich zu sein, ist der entscheidende Faktor. Wie kriege ich den hoch? Wenn ich das sozial-kognitiv mir anschaue, wären wir hier bei, das ist der Personale, der liegt in mir, dann muss ich Erfahrungen mitgesammelt haben, dass ich sowas mal schaffe. Ich muss eher positiv, optimistisch gestimmt sein. Ich muss Fähigkeiten haben, Fertigkeiten haben, die das können. Ne? Das wäre der Teil. Aber die anderen zwei sind ja die, die du gerade angetriggert hast. Also dann wären wir bei Umweltfaktoren. Dann bist du bei sozialer Unterstützung. Die gehört dazu. Ne? Also eigentlich wissen wir auch das wieder. Und das nächste ist, wie gehe ich mit Erfolg oder Misserfolg um? Weil das wird nicht erfolgreich sein. Aber entscheidend ist, wie gehst du mit dem Misserfolg um, nicht wie gehst du mit dem Erfolg um.
Aber es setzt ja auch voraus, wieder für alles das, was du eben gesagt hast, dass ich bereit bin, mich auch dem anderen zu öffnen. Auf die Gefahr hin, dass er, wenn er meine Wünsche oder meine Ziele oder meine Vorsätze kennt, dass ich angreifbarer werde. Ne? Oder wenn ich ihn fragen muss, wie kann ich denn das machen? Oder hilf mir oder so. Das ist ja das, was wir im täglichen Arbeitsprozess immer wieder auch in unseren Beratungsprozessen erreichen müssen, dass die Menschen sich öffnen. Ne? Wir haben das in der Spieletheorie gemacht, wenn man sagt, du öffnest dich da mehr, du kannst es mehr sagen, du gehst aus dir raus, du fragst auch mal den anderen, auch wenn der das vielleicht noch nicht so richtig wertet. Oder auch ob die gefallen, dass ich jetzt aus dem Bereich des Verbergens mehr rauskomme und angreifbarer werde. Kann ja sein, dass der andere gar nichts anfangen kann mit meinen Vorsätzen.
Und hier eine kurze Unterbrechung für einen Werbespot in eigener Sache. Es geht um die Qualifizierung zum Agilitätscoach. In der 5. Staffel dieses Podcasts folgten wir bereits den 3 Gliederungsblöcken dieser exklusiven Workshop-Reihe. Wenn Sie sich oder Mitarbeitende zum unternehmensinternen Agilitätscoach qualifizieren wollen, ist diese Workshop-Reihe genau das Richtige. In 4 Präsenzveranstaltungen und 9 Live-Online-Sessions erwerben Sie über 9 Monate praxisgerechte und sofort umsetzbare Fertigkeiten, um Ihre Veränderungsprozesse professionell voranbringen zu können. Weitere Infos unter www.agilitäts-coach.de und in den Shownotes. Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann freuen sich, Sie beim Agilitätscoach der speziellen Workshop-Reihe mit Event-Charakter persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun zurück zum Gespräch.
Ja, also da gibt's ja auch diesen Vorschlag zu sagen, wenn du dir etwas vorgenommen hast, dann informiere dein Umfeld darüber, weil das dann nochmal so eine Außenmotivation auslöst, weil die dich dann immer wieder fragen in den ganzen Teilen. Was ich aber auch ganz gerne mal, um Modelle oder Ansätze, Theorien mit reinzunehmen, dafür nutze, ist zu sagen, okay, ja, ich habe so eine erste Grundmotivation, ich habe diesen Auslöser gehabt, so wie Sven es gesagt hat, da war etwas. Ich merke auch vielleicht, die Fähigkeiten hätte ich, aber trotzdem gibt es da noch etwas im Hintergrund, das immer das Ja-Aber sagt. Jetzt kann ich mal hergehen und könnte so Schulz von Thun, das innere Team mit einzubeziehen und zu sagen, wer ist denn da? Also wer ist jetzt hier mein Protagonist, der mich unterstützt? Wer ist derjenige, der eher kritisch dagegen geht? Oder ich nutze das Modell der Persönlichkeitsteile, dann wäre ich ja auch wieder bei dem Part. Wenn ich glaube, dass ich etwas erreichen soll, weil es gesellschaftlich gewünscht ist. Also gerade dieses Thema Abnehmen ist ja immer so, oh ja, ich möchte jetzt endlich abnehmen. Wen hatte ich neulich so schön, da hatte das gesagt, naja, ich hatte mir vorgenommen, zum Jahresende 12 Kilo abgenommen zu haben. Das sagt er, jetzt hat er noch 3 Wochen Zeit, um 19 Kilo abzunehmen. Also es ist nur das Jahr über verkehrt rumgelaufen. So, also es gibt ja diesen Part, warum möchte der eine Teil etwas erreichen, was der andere Teil aber torpediert? Und sich darüber auch mal klar zu werden, dass ich ja nicht so in allen Bereichen gleich getaktet bin und oder zielorientiert, sondern dass ich Bedürfnisse habe, die eventuell sonst zu kurz kommen, wenn ich aber jetzt diesem Vorsatz folge. Also damit wäre ich beim Thema bestrafen, was du mir gesagt.
Aber du bist nicht nur beim Thema bestrafen, du bist ja auch bei dieser Nutzenabwägung. Ja. Also du bist ja eindeutig, ne, ist dieser Nutzen der 12 Kilo weg, ist anscheinend nicht so groß wie der Nutzen, 5 Kilo aufzuessen, draufzupacken. Also da war ein größerer Nutzen.
Ja.
Weil das Essen vielleicht ist es ein Ventil, einfach zu sagen, das wissen wir, ne, dass wir bei in schwierigen Situationen plötzlich mehr essen. Oder aber es ist vielleicht noch gar nicht meine innerste Überzeugung davon, wenn die Gesellschaft möchte, dass ich dünner werde, weil das gesellschaftlich überall so dargestellt wird, vielleicht ist es aber bei mir noch gar nicht so weit, weil ich es gar nicht will. Und jetzt muss ich das ja auch wieder unterscheiden und sagen, woher kommt denn der Druck dann? Von innen oder von außen?
Aber ich finde, das macht ja auch Druck, weil ich das noch gar nicht will, würde ja immer suggerieren, ja, dann stell dich halt nicht so an und will das doch jetzt mal endlich. Das kann es ja auch nicht sein. Also das kennen wir ja alle. Der erste Schritt ist vermutlich, immer drauf zu schauen und zu reflektieren, warum funktioniert das wieder nicht oder warum funktioniert das jetzt für mich nicht oder eben auch anzunehmen, so wie der Manfred das gerade gesagt hat. Also wir sind ja auch nicht eindeutig in unserem Gehirn. Das heißt, da gibt es eben einfach wen, der hat einen Nutzen aus einer anderen Sache und der arbeitet da dummerweise in meinem Gehirn auch mit. Und der Rationale, der sagt, es wäre super, diese 12 Kilo weniger zu haben, weil dann hast du weniger Blutdruck oder hast du sonst was, der ist ja nur einer und da gibt's halt drei andere, die dann mindestens drei, vielleicht gibt's auch 20 bei dir im Kopf, die einfach eine andere Agenda da fahren, die aber eben nicht im Bewusstsein auch.
Wenn ich im Bewusstsein auch mit Menschen, denen ich vertraue oder mit Situationen, in denen ich in vertrauter Umgebung bin, die auch lösungsorientiert sind und nicht einfach nur Klischees bedienen, wo ich ehrlich sein kann, wo ich offen sein kann, wo ich auch das mal raussagen kann. Aber wenn ich über diese Schiene Wissen aneigne, ich glaube, dieses Wissen gerade, nehmen wir einfach das simple Beispiel, ich möchte ja Rauchen abgewöhnen oder Rauchen schädigt der Gesundheit. Das weiß inzwischen jeder und dann gibt es tausend Begründungen, warum Rauchen eigentlich gar nicht so schlecht ist. Ja? Aber diese oder dick sein, ne? Der Dicke ist träge und der ist auch nicht weniger leistungsfähig etc. Aber es macht ja mit uns etwas ganz anderes, auch im Inneren. Ne? Wenn ich jetzt dieses Wissen aneigne und das vielleicht mit Vertrauten, wirklich, jetzt sind wir wieder bei Vertrauen, mit vertrauten Personen teile, das ist ja im Arbeitsleben ganz genauso, wenn ich das dann teile und offen sagen kann und über das Wissen dann zu der Überzeugung komme und das dann wirklich mit innerer Überzeugung, mit einer inneren Motivation auch mache, dann werde ich es möglicherweise auch über diesen Kick schaffen, dass ich mich mal anstrengen muss dafür, weil das ist ja teilweise mühevoll, ne? Also voller Mühe. Aber diesen Kick werde ich machen, weil ich danach mich wohler fühle. Und wenn ich das auch noch hinkriege, in kleinen Schritten, ja, wie hast du gesagt, du hast gesagt, ich möchte noch mal im nächsten Jahr 19 Kilo abnehmen, ne? Das ist zum Scheitern verurteilt, ne? Kann gar nichts werden. 19 Kilo. Wo haben wir die alle zu viel? Wenn ich mir aber kleine Scheiben mache, wir haben das schon mal gemacht, Salamitaktik, und sage, vielleicht ist gar nicht abnehmen das Ziel. Vielleicht tausche ich einfach nur Fett gegen Muskeln aus. Na? Oder habe ein ganz anderes Ziel. Ich nehme mir mal mehr Zeit für mich zum Laufen. Wir hatten gestern das Thema, ne? Ich habe meine Arbeitswege verkürzt und dadurch gewinne ich pro Tag etwa 1,5 Stunden und die nehme ich für mich. Da gehe ich durch den Wald.
Nehmen wir es manchmal vielleicht mit den Vorsätzen zu verbissen ernst und sollten wieder das Ganze spielerischer angehen? So, als Kind hast du ja auch vieles erstmal ausprobiert und gemacht und irgendwann konntest du es oder es war eine Fähigkeit da, es kam etwas dazu. Ist es dieses immer auf dieses Ziel hin? Ich muss ein Ziel erreichen, kann das eben auch. Guter Trainer von mir hat das ja mal so schön formuliert, der hat gesagt, Ziele machen Druck, Ergebnisse machen frei. weil Ergebnisse andere Bilder haben. Also Ziel ist genau so und so viel Kilo runter. Ergebnis würde heißen, ich habe ein anderes Körpergefühl, ich habe ein Wohlfühlen, also ich habe mehr Emotion mit dabei als nur die Zahlenmatrix. Ist ja im Verkauf oftmals auch das Gleiche. Was ist die Motivation, 10% mehr Umsatz im nächsten Jahr oder 15% erreichen zu wollen? Ja, okay, Bonus, aber irgendwann ist es auch ausgereizt. Ich brauche ja was anderes dahinter. Das sind wir beim Thema Motivation, eine mich in Bewegung bringt und auf Bewegung hält.
Da wäre auch dieser Aspekt ja eindeutig drin, dass der Weg eigentlich das Spannende ist zu diesem Ziel. Und wenn der Weg eigentlich einer ist, den ich gar nicht gehen will, nur um das Ziel zu erreichen, dann ist es einfach doof. Dann wird es nicht funktionieren. Und das würde ich immer bei, gerade bei zum Beispiel bei Gewichtsabnahme, das ist ja ein Dauerbrenner. Ne? Na klar kannst du jetzt auch in 3 Wochen noch 19 Kilo runtermachen. Da brauchst du nur in die Judoka- oder Boxerszene gehen. Dann finden wir bestimmt wen, der das Gewicht noch macht in den 3 Wochen. Aber ob das so erstrebenswert ist, mal abgesehen davon, ob es nachhaltig ist, ne? Aber erstrebenswert ist, das ist dann ja was anderes. Und da liegt, glaube ich, auch viel dran. Ne? So mein Beispiel vorhin, was ich gesagt habe, ich will halt Arbeitsabläufe anders organisieren, bedeutet ja, ich will nicht am Ende des Jahres dann das erreicht haben, sondern ich will merken, dass das auch gut ist. Ja, dass das mir Spaß macht oder dass das an anderen Stellen vielleicht Lebensqualität bringt. Und Uwe, du hast es ja eben auch gehabt, ne?
Ja. Da ist, glaube ich, die Quintessenz, dass wir dieses Wertesystem für Belohnung, ne? Was ist eigentlich der Lohn meiner in Tüttelchen Mühe? Warum unterstellt immer ein guter Vorsatz immer Mühe, ne?
Ja.
Ist mühselig zu nehmen. Nein. Warum kann ich nicht etwas Spielerisches machen und sagen, nein, du musst nicht jeder von uns muss den Marathon unter 3:30 laufen, sondern wenn es dann weniger mühevoll, aber spaßvoll, lustvoll, spielerisch ist, ich dann nicht zigtausend Kilometer durch den Wald rennen muss, sondern ich mache etwas, was mir auch ein bisschen als Belohnung Spaß macht. Also der Lohn der Mühe, nein, der Lohn meiner Aktivität. Ne? Ich glaube, das ist das dann. Was bekomme ich dann am Schluss? Gesellschaftliche Anerkennung oder mehr Likes oder mehr, ich weiß es nicht, Zuwendung oder irgendwie, keine Ahnung. Aber das ist so etwas, wo ich sage, der Lohn muss anders aussehen.
Ich würde noch ergänzen, der Lohn muss aber nicht unbedingt von Anfang an anders aussehen. Also man kann das mal versuchen, ich nenne das jetzt mal brutal, das auch zu verarschen, das System. Also ich kann das eher über andere Wege einleiten, aber am Ende dieses Marathons der längeren Strecke muss dann der Lohn definitiv den Kriterien entsprechen, die du da gerade genannt hast. Ne? Am Anfang kann man vielleicht mit anderen Methoden auch mal so sich auf den Weg begeben und kann das Ganze formalistisch, fertigkeits- und fähigkeitsorientiert machen und sagen, so, ich weiß jetzt genau, ich sage es dem Nachbarn mit dem guten Vorsatz, der wird morgen mich auslachen, wenn ich es nicht geschafft habe, ne? Und sowas, das sind so kleine Tricks am Anfang, aber langfristig funktionieren die nicht.
Aber Sven, ich weiß es nicht, sag du es mir, Männer brauchen ja Wettbewerb. Macht es Sinn, so etwas im Wettbewerb mit anderen, was weiß ich, sich auszutauschen, nun nicht gerade mit dem Nachbarn, der sowieso neidisch ist auf alles das, was bei mir im Garten wächst oder so, sondern hinzugehen und sagen, ich habe einen Freund oder einen Menschen, den ich mag, dem ich vertraue, und dann in Wettbewerb mit dem zu gehen, bringt das was?
Ich glaube, es gibt Typen, für die das ein geschickter Schachzug sein kann. Aber ich glaube nicht, dass das für jeden funktioniert. Also es gibt so viele unterschiedliche Trigger bei Menschen, die beim einen funktionieren, beim anderen nicht. Wir suchen natürlich alle so das, was für viele funktioniert. Ich wäre in ganz vielen Methoden, also Verhaltensveränderung ist ja im Gesundheitsbereich sehr groß, wäre ich immer dabei, probier die aus, nimm das, was geht, probier es vielleicht auch mal ein bisschen länger aus, aber schau an, geht's oder geht's nicht, aber sei nicht traurig, wenn die Methode bei dir nicht funktioniert. Oder sei so weit, dass du sagst, hey, die Methode würde bei mir funktionieren, aber ich will die nicht. Ist ja sogar auch ganz häufig.
Weil Wettbewerb deshalb, dachte ich, weil diese Gruppendynamik, ne, zu sagen, ich mache etwas in einer Gruppe, das mir vielleicht Spaß macht. Ne? Bei Mannschaftsspiel oder Sportarten oder Bewegung ist es was anderes. Aber es gibt ja durchaus auch andere Dinge, wo ich mich verabreden kann und wollen wir das nicht mal zusammen machen. Also gestern da, letzte Woche vor dem Weihnachtsmarkt, war das ja, wie viele Teams waren eigentlich da abends da, ne? Plötzlich haben wir da jede Menge Teams, die zusammen mal Glühwein getrunken haben. Alkohol, ist es gut? Yes. Ne, warum? Zu viel Zucker, ne? Auch gut, ne? Was haben die da, die haben miteinander geredet?
Wir reden hier auch miteinander, nur die Zeit läuft ja schon wieder. Es ist ja um die 20 Minuten sollten wir immer noch im Rahmen bleiben. Ja, aber vielleicht war ja das ein oder andere. Also danke hier auch für gerade, wir haben ja auch gemerkt, wir sind ja auch nicht ganz so einig oder wir wissen auch nicht immer so ganz genau. Und darum finde ich diesen Ansatz, also A, spielerisch mal an die Sachen ranzugehen, Sachen auch auszuprobieren und nicht so verbissen dran zu bleiben, sondern zu sagen, okay, tut's mir gut dabei? Was tut mir gut dabei? Und das auch immer wieder zu reflektieren, das sind die kleinen Korrekturen. Und dann wünschen wir euch doch ganz viel Erfolg, Freude, Spaß auch dabei, spielerischen, kindlich mehr Herangehensweise an das Thema und habt eine gute Zeit. Wieder bis zur nächsten Woche. Startet weiter gut in dieses Jahr. Bis dann. Ciao.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.